Willkommen zurück zu Friedrich Weinrebs Innenwelt des Wortes. Jetzt geht es um die verführerische Zeitlichkeit. Diese Tatsache hat natürlich, wenn man sie ernst nimmt, entscheidende Folgen. Wir sehen dann, dass die Versuchung als ein Predigen zur Macht, zur Machbarkeit im Zeitlichen und Räumlichen sehr schwer wiegt. Es scheint schön zu sein, verlockend, Worte zu veräußerlichen und damit zu veräußern. So aber zeigt sich, dass man selbst noch im Wasser lebt und kein Fischer sein kann. Es sei denn, man ziehe sich wie Münchhausen selbst am Schopf heraus. Und ich denke auch an die vielen Märchen, Legenden und Mythen über die Wesen im Wasser. Denn die Weiblichkeit im Menschen hat auch die Neigung, das Zeitliche als sein schönes Haus zu betonen. Die Seejungfern, Meerweiber, Nymphen, verführerische Wesen, welche die Männer, das Verborgene, das Innere also, in den Sumpf locken und dann in Hohngelächter ausbrechen, wenn ihre Opfer dort ersticken. Die Sache ist wirklich ernst. Wohin man auch blickt, überall ist ein dem Zeitlichen, dem Erscheinenden Verfallensein die Regel. Herr Fischer ist dann eben ein Symbol, denn man kennt die Bibel nur noch als geschichtliches Buch. Neben römischer, ägyptischer, chinesischer Geschichte gibt es auch die biblische Geschichte und man will sie beweisen. Archäologie und alle Arten von Bibelwissenschaften haben sich schon bis zum Platzen aufgebläht. So lebt man im Wasser, klammert sich an die Zeit. Kein Wunder, dass man den Raum genauso behandelt. Ich meine zum Beispiel das, was man die Geografie der Bibel nennt. In der Bibel vorkommende Berge, Täler, Seen, Meere, Flüsse, Städte, Länder werden ohne weiteres wie die hier erscheinenden geografischen Phänomene behandelt. So hat man das Rote Meer als Selbstverständlichkeit eingeführt, obwohl die Bibel das Yamsuf kennt, das Meer von der Grenze, das Meer vom Ende, dem Worte gemäß. Man denkt natürlich, auf dem Weg von Ägypten nach Kanaan liegt doch ein Meer und das ist eben das Rote Meer. Peinlich nur, dass in jenen Zeiten ein ganzes Volk imstande war, durch ein tiefes Meer zu wandern. Da hat man sich scharfsinnig einen kleinen Arm ausgedacht, wodurch die Hebräer mit etwas Glück, ohne allzu nass zu werden, durchziehen konnten. Und statt des Stabes von Mose und Gottes Wort kamen dann zufällig ein Sturm und eine Ebbe zu Hilfe. Man stutzt einen Moment, wenn man liest, die Hebräer seien damals eine etwa 600.000 zählende Armee von Männern über 20 Jahre gewesen. Da kamen ja dann noch die Frauen, Kinder, Dienstleute, Vieh und so weiter hinzu. Klar, dass man das mit einer Prise Salz cum grano salis nehmen möchte. Ich aber sage, es waren zu Beginn exakt 603.550 und am Ende der Wanderung exakt 603.730. Denn ich möchte nur zu gern aus dem Wasser gefischt sein und das Wort dann in seiner Einheit erkennen. Und ich weiß, dass unsere Ewigkeit gerade mit dieser ewigen Erinnerung zusammenhängt. So kann ich natürlich auch das Neue Testament unter keinem anderen Aspekt erleben. Wenn ich anfinge, auf einer Landkarte das Leben Jesu zu illustrieren oder die Reisen des Paulus, dann machte ich aus ihnen Götzen. Wie auch sehr viele Juden den Mose und die Ägypter eindeutig historisch sehen. Natürlich auch Abraham, David oder Nebukadnezar. Die Gefahr ist gerade, dass die Seejungfern uns auf das Äußere, auf das Historische weisen und locken, komm, folge mir nur. Du kommst dann in ein schönes Reich. Du kannst mich dann haben und als König neben mir auf dem Thron sitzen. Mir aber sind Legenden lieber und näher, wie zum Beispiel die, dass das Haupt des Paulus, als er in Rom enthauptet wurde, dreimal aufsprang und drei Brunnen an jenen Orten entsprangen. Dass Abraham auch buchstäblich historisch da war, wie auch Noah, Henoch, Enosch und Adam, ist mir keine Frage. ist mir eine Gewissheit. Und es ist mir eigentlich schrecklich egal, ob seine oder der anderen irdische Existenz wissenschaftlich fundiert belegbar ist oder nicht. Ich kann mich mühelos als Kind von Abraham empfinden oder von Noah, sogar als Kind von Gott. Was Sie alles erlebt haben, erlebe ich auch, erleben wir alle im Leben. Unser Leben ist doch auf das Wort Gottes begründet. Genauso wenig interessiert es mich, was historisch von Maria, von Jesus, von den Fischern gesagt wird. Wie ich in der Zeit aus meiner Quelle im Inneren lebe, dort meine Ewigkeit weiß, so werden natürlich alle Personen und Orte der Bibel in der Zeit erschienen sein. Ich schätze mein Leben jedes Tages, jeder Stunde, aber ich weiß, dass es nicht nur das und damals war. Denn ich bin doch da in einem ewigen Jetzt. Und ich weiß, dass jene Tage und jene Stunden unentbehrlich waren und sind. So sind natürlich alle diese Dinge historisch, weiblich, hier auch erschienen. Ich suche aber die Einheit vom Ewigen und dem hier Erscheinenden, von Ewigkeit und Zeitlichkeit, von Bräutigam und Braut. Und der Weg, der mir Gott näher bringt, führt auch immer mehr zur Freude jener Hochzeit. Fast von selber kommt es mir jetzt, von der Versuchung Jesu zu sprechen. Zuerst sollten wir den Begriff Versuchung aus dem Wort kennenlernen. Wir sprachen vorher doch auch von der Versuchung der Zeit, wodurch man sich so frisch und fröhlich empfindet wie ein Fisch im Wasser. Das Wort für Versuchung, Nisaion, 50, 60, 10, 6, 50, ist vom Stamm Nes. 50, 60 und das bedeutet Wunder, Zeichen. Die Versuchung ist, dass man das Wunder in der Zeit feststellen möchte. Man wird also von der Schwerkraft von Zeit und Raum angezogen. Das Weibliche hat hier die Wirkung einer Dirne. Es geht mit jedem, der ihm Lohn gibt, der es befriedigt, so wie das Männliche dann auch seine Befriedigung hat. So verhält es sich, wenn man alles unbedingt jetzt schon ins Zeitliche, sogar nur ins Zeitliche zerrt. Hier möchte man alles festnageln, das Meer als rotes Meer, den Sinai oder den Garten Gethsemane oder den Galiläischen See oder Bethlehem. Alles andere heißt dann vage Mystik. Von einer Einheit von Herr und Gott will man dann nichts wissen. Die Versuchung ist immer die der Weiblichkeit, der Zeiterscheinung. Man kennt die Frau dann nicht im Sinne der Jungfrau Maria oder anderer Frauen in der Bibel, sondern als Dirne, auch namenlos, als Hure von Babel oder als die legendäre Lilith. Die Versuchung Jesu wird in Matthäus 4 etwas anders erzählt als in Lukas 4. Das könnte uns gleich verführen, nach allerlei äußeren Erklärungen für die Verschiedenheit zu suchen. Als ich die Geburt Jesu nach Lukas erzählte, war ich mir natürlich bewusst, dass Matthäus das alles anders erzählt. Bei ihm kommen die Hirten noch vor, aber die Weisen oder Magier aus dem Osten spielen eine entscheidende Rolle. Und Markus und Johannes erzählen die Geburt in dieser Art überhaupt nicht. So weichen die Evangelien hier und da beträchtlich voneinander ab. Ich denke an unsere vier Finger und den Daumen. Jeder der vier Finger hat seine Länge, seine Funktion. Und dennoch sind sie mit dem Daumen zusammen die Hand. Es hat keinen Sinn, den Grund der Abweichungen zu untersuchen. Wir wissen, dass sie nun einmal verschieden sind. So nehmen wir auch das Leben als von Gott gegeben hin. Und wenn wir eingreifen wollen, bemerken wir, dass wir nur sehr teilweise Einfluss auf das Schicksal ausüben können. Am Ende sind wir hier doch sterblich, ob in 10 oder in 100 Jahren. Natürlich kann man der Versuchung erliegen, hier wichtig sein zu wollen, und dann wird man die Unterschiede genau untersuchen. So analysiert und seziert man dann die Bibel, als sei sie ein Objekt, das mit Göttlichkeit nichts zu tun hat. Der Versuchung geht voraus, dass Jesus vom Geist in die Wüste geführt wird. Was sagt das Wort der Bibel über die Wüste aus? Hebräisch, also jenseitig in jeder Sprache, verborgen in allen Sprachen, die Gott hier schenkt, keine ist doch vom Menschen konstruiert, lautet Wüste mit Bar. 40, 4, 2, 200. Und dieses Wort ist unmissverständlich mit Sprechen, Daber, 4, 2, 200, nah verwandt. Die Wanderung durch die Wüste, auch 40, dort dann Jahre, ist eigentlich ein fortwährendes Gespräch von Gott mit Mose, mit Israel und so weiter. Der Weg in der Wüste hat einen Sinn. Er führt aus der Knechtschaft in das gelobte Land. Er ist eben die Zeit, die 40, die Mem, das Wasser. Das Gespräch ist Sinn des Lebens. Der Mensch hat im Leben Fragen, Gott antwortet. Oder Gott teilt etwas mit und der Mensch reagiert darauf. Die Stimmen, die wir im Zeitlichen immer hören wollen, sind dort in den Stimmungen, wie es im Deutschen sich sprachlich von selbst zeigt, immer im Leben anwesend. Manchmal auch als Verstimmungen, manchmal als Bestimmungen. Medaber, ebenfalls sprechen, wird genauso wie Midbar, Wüste, geschrieben. In der Wüste findet das Gespräch statt. Und dann mischt sich der Satan, so scheint es, unvermeidlich ein. Ein Gespräch, ein Leben kann auch schief gehen. Es ist die menschliche Freiheit, der Versuchung zu erliegen. Zum Beispiel, wenn man im Gespräch mit Gott eilig hier etwas erreichen will. Ungeduld des Herzens, Anziehungskraft des Weiblichen, des hier fließend Erscheinenden. Das waren die Ausführungen von Friedrich Weinreb zum Thema verführerische Zeitlichkeit. In der nächsten Episode geht es um die Versuchung Jesu. Soweit und bis dahin, bleibe behütet.